Strange and Charming, ein Podcast von Physikerinnen und Physikern über das Leben in der Wissenschaft. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Strange and Charming. Mein Name ist Robert Harlander, ich bin Professor für theoretische Teilchenphysik an der RWTH Aachen und ich freue mich heute auf das Gespräch mit meinem Kollegen Michael Krämer, ebenfalls Professor für theoretische Teilchenphysik an der RWTH Aachen. Wie in unserem Podcast üblich, soll die Physik, an der wir arbeiten, in unserer Unterhaltung aber nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Es soll vielmehr um die Person Michael Krämer gehen, seine persönliche Laufbahn, Höhen und Tiefen, die er durchlaufen hat, auf dem Weg dorthin, wo er heute ist. Aber zunächst mal herzlich willkommen, Michael.
Ja, hallo Robert. Freue mich auf das Gespräch. Danke für die Einladung.
Ausnahmsweise sitzen wir heute sogar in einem Raum. Normalerweise machen wir das virtuell über Zoom, aber da wir beide an der RWTH Aachen sind, bietet sich das an. Michael sitzt auch nur 3 Büros weiter. Ja, wie üblich fangen wir einfach vorne an. Das heißt, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was dich dazu gebracht hat, Physik zu studieren. Ich weiß, du kommst aus Wiesbaden. Mhm. Ich habe mir deinen Lebenslauf nochmal angeguckt, haben wir alles immer sehr, sehr ausführlich im Netz stehen, typischerweise. Eine sehr bunte Laufbahn, muss ich sagen, und ein sehr, sehr breites Spektrum an Physikthemen, aber da kommen wir noch dazu, vielleicht kannst du mal.
Ich habe mich in der Schule auch schon so für Teilchenphysik interessiert, und habe dann, als ich angefangen habe zu studieren, so ein bisschen geschwankt zwischen Physik und Philosophie tatsächlich. Ich habe in Mainz studiert, bin dort dann zum Studienberater und habe gefragt, was soll man machen, Physik oder Philosophie? Und damals war dann der Rat, ja, wahrscheinlich ist es besser, man macht das Physikstudium, weil das ein sehr systematisches, zeitaufwendiges Studium ist und dann kann man nebenher noch so ein bisschen Philosophie machen. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, eine Zeit lang. Also ich habe nie ein Philosophiestudium abgeschlossen, aber immer wieder auch Seminare belegt neben dem Physikstudium. Bin aber dann bei der Physik geblieben, weil das auch gut funktioniert hat und viel Spaß gemacht hat. Über Philosophie können wir vielleicht später noch sprechen. Da haben Absolut. Wir uns ja dann auch wieder gefunden.
Und aber zum Studium bist du dann nach Mainz gegangen?
Genau, das war damals keine sehr tiefschürfende Entscheidung. Das war einfach die nächste Uni. Und da habe ich dann angefangen und das hat auch Spaß gemacht und gut funktioniert und hatte dann so nach, weiß ich nicht, ich glaube nach 2 oder 2,5 Jahren hatte ich dann doch das Gefühl, ich sollte mal woanders hingehen. Aber das war damals nicht so einfach. Also damals gab es ja noch das Diplom und ich hatte dann das Vordiplom gemacht und dann ein bisschen weiter studiert und war dann so mitten im Hauptstudium. Und damals riet man mir dann davon ab, nochmal die Uni zu wechseln, weil das dann mit den Kursen nicht passt und man vieles wiederholen müsse. Und dann habe ich einfach das Diplomstudium in Mainz durchgezogen und bin dann auch da in die Teilchenphysik ja nicht gerutscht, sondern schon auch bewusst in die Teilchenphysik gekommen.
Betreuer war der Jürgen Körner.
Mhm, genau, der Jürgen Körner. Dem habe ich Vorlesungen gehört im Hauptstudium. Der hatte mich dann auch auf das Sommerstudentenprogramm aufmerksam gemacht, das am CERN immer noch läuft. Das ist ein tolles Programm. Ich bin dann im Studium für, glaube ich, 3 Monate nach Genf gegangen, habe da am CERN ein bisschen rumgespielt und hatte eine tolle Zeit und bin dann, als ich nach Mainz wieder dann zurück ins Studium gegangen bin, schon die Idee, dass ich Teilchenphysik machen wollte und habe dann noch so ein bisschen geschwankt zwischen Theorie und Experiment tatsächlich.
Okay.
Bin dann auch so ein bisschen rumgegangen. Wir hatten damals auch sehr gute experimentelle Institute in Mainz, wo sie auch CERN-Physik gemacht haben. Ich glaube Aleph und Kaon-Experimente und das war auch spannend und habe dann mich auch nach Themen erkundigt, wie man das so früher machte. Ne? Man lief halt so von Professor zu Professor und fragte, ja, kann ich Diplomarbeit machen, was gibt es für Themen? Und ich habe dann auch gesagt, ich war nicht sicher, ob ich Theorie oder Experiment machen sollte. Und der Professor der Experimentalphysik, das war Herr Kleinknecht, der sagte mir, kurz gefasst meinte er, also wenn man nicht sicher ist, man könne doch mal Theorie machen und könne dann in der Promotion noch ins Experiment wechseln. Das sagte er damals, hätte er einige Doktorandinnen, Doktoranden, die das so gemacht hätten, das fände er ganz prima. Aber andersrum sei es schwierig.
Okay.
Er. Ja, oder okay.
Dann gibt aber tatsächlich, also gibt es ein paar Beispiele, die das so gemacht haben, ne? Also in die Richtung.
Erst in die Theorie Richtung, und Theorie, Richtung. Genau. Andere, in der andere Richtung ist halt schon schwierig, ne? Weil wir in der Theorie haben ja diese sehr langwierige Ausbildung in der Quantenfeldtheorie und so. Das ist dann auch mühsam, das aufzuholen, wenn man das nicht gemacht hat. Aber ja, das schien mir dann damals ein ganz guter Weg, ne? Einfach mal gucken, wie klappt das mit der Theorie? Macht mir das Spaß? Und dann entscheidet man nach dem Diplom. Aber das hat dann so gut funktioniert, auch in der Gruppe von Jürgen Körner, und hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch nicht mehr irgendwie dran gedacht habe, irgendwie was anderes zu machen.
Damals hast du aber, habe ich geguckt, war mir gar nicht so bewusst, da hast du hier so Hadronphysik
ja, und sowas gemacht. Ja, ne? Genau, damals, wir haben also, das war das Thema von Jürgen Körner auch, Heavy Quark, Zerfälle. Und damals kam Heavy Quark Effective Theory auf, und da sind wir so ein bisschen mit auch reingerutscht mit der Gruppe. Ich habe in meiner Diplomarbeit Zerfälle von Lambda-B-Baryonen gemacht, also schwache Zerfälle, und da haben wir dann Sachen ausgerechnet, Winkelverteilung und wie man diese hadronischen Formfaktoren testen kann und solche Sachen. Das war damals ein glaube ich, super spannendes Thema, und sehr, da wurde viel drauf geforscht und war sehr fruchtbar, hat dann ja viel Spaß gemacht. Und
ich habe auch geguckt, also diese Papiere, die sind ziemlich gut zitiert,
ja.
Also vielleicht, also für Leute, die keine Physik machen, so wenn eine Publikation mehr als 100 Zitate hat, ist es schon sehr gut, und da waren durchaus ein paar dabei, die
ja
deutlich über 100 Zitate hatten.
Das war eben, wie das ja oft so ist, zumindest in der Teilchenphysik in unserem Gebiet, man muss am richtigen Thema zur richtigen Zeit arbeiten. Was heißt, muss man nicht, ne? Man kann natürlich machen, was man will, aber das zeigt auch, glaube ich, dass zu der Zeit eben sich viele Leute dafür interessiert haben. Und das war ein Gebiet, das so ein bisschen aufgeblüht ist in dieser Zeit.
Ja. Dann Doktorarbeit nachfolgend, da steht, die Betreuer waren auch Jürgen Körner und dann aber auch später Zerwas.
Ja, das ist so ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe ja schon im Studium gedacht, ich müsste jetzt mal woanders hin. Ja, ich bin in Wiesbaden aufgewachsen, dann in Mainz studiert. Jetzt muss ich mal irgendwo anders hin. Und es hat ja im Studium nicht gut geklappt, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Und eigentlich war meine Idee schon, nach der Diplomarbeit dann zur Promotion woanders hinzugehen. Das habe ich ja auch dem Jürgen Körner damals gesagt. Ich finde es toll, es macht super viel Spaß, aber ich habe das Bedürfnis, nochmal irgendwo anders hinzugehen. Und er meinte, er könne sozusagen weiter als Mainzer Betreuer arbeiten, aber ich könnte dann auch eine Zeit an einem anderen Ort verbringen. Das war eine super tolle Sache für mich zumindest. Wir haben dann auch weiter diese Heavy-Quark-Zerfälle bearbeitet, aber ich habe dann in der Promotion tatsächlich am DESY mit Peter Zerwas gearbeitet. Der wechselte damals gerade sozusagen frisch aus Aachen tatsächlich zum DESY und hat da seine Gruppe aufgebaut, und der Jürgen Körner kannte ihn und hat einfach für mich da mal angefragt, und der Peter Zerwas war da sehr offen und meinte, ich kann gerne als Gast zum DESY kommen, und habe dann eigentlich das Hauptthema meiner Doktorarbeit habe ich dann zusammen mit Peter Zerwas und seiner Arbeitsgruppe gemacht.
Das war so das erste Thema, sozusagen fachlich, wofür ich dich kenne, das ist diese JPSI-Produktion.
Ja, ist, ne? Genau. Ja. Also da ging es dann schon auch eher in Richtung Hochenergiephysik. Mhm. Das ist auch, was Peter Zerwas interessiert hat. Er hat sich ja damals mit Higgs-Produktion beschäftigt, dann angefangen, SUSY-Teilchenproduktion zu bearbeiten. Und unser eigentliches Promotionsthema war damals NLO-Korrekturen, also Störungstheorie für die Produktion schwerer Quarks bei Hera in Elektron-Proton-Streuung. Das war damals noch nicht berechnet, und da hatte er mich und einen anderen Doktoranden, den Jörg Zunft, drauf angesetzt, und wir haben zum Warmwerden die Produktion von Heavy Quarks in Gamma-Gamma-Kollisionen berechnet. Das war damals auch so ein Thema. Da sprach man noch über einen Photon-Collider, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Dunkel. Ja, also hochenergetische Photonen kollidieren und produzieren schwere Quarks. Das ist ja technisch erstmal ein einfacheres Problem. Ne? Dazu die QCD-Korrekturen, das haben wir sozusagen zum Aufwärmen gerechnet. Und dann, lustige Geschichte, haben wir gehört, dass eine Gruppe in den Niederlanden an diesem eigentlichen, unserem eigentlichen Promotionsthema arbeitet. Das war die Gruppe von Willy van Nerven und Jack Smith und Eric Lahn war da auch bei. Und da haben wir echt, da haben wir die Hosen voll gekriegt, weil die ja echt, die waren super gut in diesen Sachen. Ja, die haben da schon jahrelang dran gearbeitet. Das war nicht Peter Zervers Hauptthema. Wir waren zwei Doktoranden, die da so alleine vor sich hingerechnet haben. Das haben wir gedacht, das macht keinen Sinn, dass wir mit denen konkurrieren. Und so sind wir dann als Schwenk von der Fotoproduktion oder Elektroproduktion schwerer Quarks zu der Produktion von Bindungszuständen gekommen. Das ist, was Peter Zervers auch früher schon gemacht hat. Und so sind wir bei der JPC-Produktion gelandet und haben dazu die Strahlungskorrekturen ausgerechnet.
Und ich habe mir hier notiert, das weiß ich auch noch, weil ich damals in Karlsruhe war als Doktorand oder Diplomant noch, glaube ich. Und da gab es den Jürgen Stegborn, der da irgendwie auch auf allein auf weiter Flur, glaube ich, gegen diese JPC gekämpft hat. Und dann hat mein und sein Chef damals, der Hans Kühn, gesagt, geh doch mal nach, so habe ich es in Erinnerung, geh doch mal nach Hamburg, die arbeiten da auch dran. Peter Zervers kenne ich gut, da kannst du vielleicht irgendwie mithelfen.
Oder? Ja, genau, wir haben ja zusammen publiziert dann.
Ja, ja, genau.
Das war auch so eine Geschichte, wie das jetzt manchmal so geht, im Nachhinein versteht man das. Wir haben da dran gearbeitet, der Jörg Zunft und ich, und wir wussten gar nichts von Jürgen Stegborn und haben dann später, als wir schon sehr weit waren, dann gehört, da gibt es eben die Karlsruher Gruppe, die was Ähnliches macht. Und Peter Zervers und Hans Kühn kannten sich natürlich gut. Und die haben dann gesagt, komm, das machen wir jetzt zusammen. Da publizieren wir zusammen was. Und so ist das gekommen. Ist natürlich im Nachhinein auch eine gute Geschichte gewesen. Aber ich muss nur sagen, also es war echt keine einfache Rechnung. Also wir haben da echt gekämpft und wir hatten uns, Jörg Zunft und ich, es war fast wie eine Ehe, muss man sagen. Wir haben auch zusammen in derselben WG gewohnt. Das war wirklich, wir haben da super intensiv dran gearbeitet. Wir hatten Phasen, wo wir die Pole nicht weggekriegt haben. Und wir waren also wirklich wochenlang komplett verzweifelt. Also es war wirklich ein sehr intensives Auf und Ab. Und das war also für Jürgen alleine total schwierige Nuss.
Also ich kann mich noch erinnern, man sieht ja immer sozusagen, was andere Leute auf den Rechnern für Rechnungen laufen lassen. Ja, wie viel Rechenzeit benutzen die? Und da waren bei uns am Institut alle Rechner, war belegt mit J. Stegbo, das war damals sein Login-Name und er hat immer alle Rechner belegt und die waren damals auch so langsam, dann hat man sich da rangesetzt und wollte arbeiten, aber das hat sich nichts bewegt, weil Jürgen Stegbo an den kompletten Arbeitsspeicher.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Damals war ja auch die NLO-Technik noch nicht so weit, da gab es noch nicht mal so Catani-Seamer-Subtraction für die Leute, die sich damit auskennen, das gab es noch gar nicht, das wurde da erst entwickelt. Okay. Ja. Da hast du wirklich da für dich selbst sowas zusammengefriemelt und zwar echt aufwendig. Aber gut, hat dann geklappt, wir haben es dann hingekriegt. Und tatsächlich, ich weiß nicht, du hast vielleicht da auch schon irgendwie eine Frage zu, aber das war wieder so ein bisschen Glück, weil dieses Thema JPC-Produktion, das war dann plötzlich wirklich wieder ein heißes Thema. Damals gab es am Tevatron Daten zur JPC-Produktion, die überhaupt nicht mit den Vorhersagen aus den damaligen Modellen übereingestimmt haben und haben sich ganz viele Leute plötzlich für interessiert. Mhm. Und dann gab es auch wieder eine neue theoretische Entwicklung, effektive Feldtheorien für Bindungszustände, Non-Relativistic QCD. Damit konnte man verstehen, dass man einige Beiträge übersehen hatte in den alten Modellen und das Ganze viel systematischer ausrechnen. Und da haben sich wirklich ganz viele Leute für diese Produktion von Bindungszuständen interessiert, was ja eher so ein Randthema ansonsten ist, würde ich sagen. Und dann habe ich in diese Richtung weitergearbeitet, also diese JPC-Produktion noch intensiver angeschaut und das passte damals eigentlich sehr, sehr gut.
Ich finde es auch spannend, also wenn man sich das so anguckt, deine ersten sozusagen Postdoc, Doktorand und so weiter, aber auch diese Publikationshistorie, wie du so das Netzwerk an Collaborators irgendwie immer weiter wird. Und das finde ich irgendwie spannend. Also sozusagen angefangen mit Körner, der dann Cervas und dann, und du hast schon Erik Lahn erwähnt.
Ja.
Und dann kommen da immer mehr so Leute dazu. Das wird immer weiter. Michael Spierer dann, ja. Der am DESI war
damals. Genau, der war damals ja Postdoc bei Peter Zavas in der Gruppe, hat viel zum Thema Higgs gearbeitet, auf dem ich nicht so viel gemacht habe. Das hast du ja auch intensiv beforscht. Und im Bereich SUSI. Und so sind wir dann später im SUSI-Präzisionsrechnungsgebiet haben wir dann zusammengearbeitet.
Ja, wobei du deinen Higgs nicht unter den Scheffel stellen solltest. Also sozusagen, also für mich war sozusagen Michael Krämer immer Titibar Higgs hauptsächlich.
Titibar Higgs war dann die nächste große schwierige Rechnung, das stimmt. Das war so auch so ein, wie sagt man, das ist so eine Rechnung, die auch dann so einen Einfluss auf die Karriere hat. Mhm. Na, wie bei dir die Higgs-Produktion.
Absolut,
das ist, was ich damals auch mit dir verbunden habe, weil du einer der ersten warst, der diese Rechnung gemacht hat. Mhm. Das war damals eine schwierige Rechnung. Alle wollten das machen und es war nicht so einfach. Und wir haben dann mit der Gruppe, mit Peter und Michael Spierer und Wim Behnhacker war dabei und andere, haben wir dann diese Stefan Dittmeier. Natürlich haben wir dann diese TT-Quer-Higgs-Rechnung gemacht. An der haben wir auch echt lange gearbeitet. Haben wir erst E plus E minus gemacht, weil es ein bisschen einfacher ist und haben uns dann an TT Quer Higgs in Hadron Collidern gewagt. Und das war ja eine Rechnung, die uns viel, wie sagt man da, Credit auch gebracht hat. Ne?
Also ja, das ist auch immer, das spielt auch immer so rein, wenn es eben andere Gruppen gibt, die das auch rechnen wollen. Und da kann ich mich eben damals noch erinnern, Dawson Rayner, die eben...
Genau.
Und dann ist schon auch wichtig, wer Erster ist. Halt, ne? Und
das
dann
stimmt.
Gibt's aber sozusagen, dann, es ist dann doch, wenn dann, sagen wir mal, einer die Rechnung hat, dann kommt ein Zweiter und dann wird das vielleicht noch irgendwie mal verfestigt und man versteht das Ganze besser und so weiter.
Ja, das war tatsächlich ein Wettbewerb. Das war, Sally war dabei und Laura Renner und Doreen Wackeroth. Und die haben in ähnlicher Zeit wie wir angefangen. Die haben dann erstmal die Quark-Antiquark-Kanäle gerechnet, die fürs Tevatron besonders wichtig waren, haben das publiziert und wir waren dann, denke ich, die Ersten, die die komplette Rechnung hatten, auch mit den Gluon-Kanälen. Also es waren wirklich eine sehr, sehr eng beieinander und es war eine sehr, finde ich, angenehme Konkurrenz in dem Sinne, dass wir uns da jetzt nicht gegenseitig versucht haben, irgendwie, wie soll ich sagen, die Butter vom Brot zu nehmen, sondern ne, wir wussten, da gibt es eine andere gute Gruppe, die arbeitet am selben Thema, das spornt ja auch ein bisschen an, weil du denkst, okay, wie du sagst, du möchtest ja auch gerne vielleicht zumindest nicht ein Jahr oder zwei Jahre später dasselbe Ergebnis nochmal reproduzieren, sondern mit den anderen oder vielleicht vor den anderen das haben. Also das fand ich damals war eigentlich keine unangenehme Konkurrenz, habe ich nicht so in Erinnerung. Ich weiß ganz genau, wann wir diese Rechnung gemacht haben.
Okay.
Lustige Anekdote, weil ich daran gerechnet habe, damals war ich schon in Edinburgh und ich habe damals gerechnet dran, als wir auf die Geburt unserer zweiten Tochter gewartet haben.
Okay.
Ja, die kam ein bisschen später als geplant. Und da weiß ich, da lief diese Rechnung, das war 2001, ist sie geboren, 1. Januar 2001. Und das ist für mich so eine Verbindung, die ich nicht mehr aus dem Kopf kriege. Wenn ich an diese Rechnung denke ich, habe ich gerechnet, als wir in Edinburgh waren, wir haben auf Maria gewartet und das war 2001, Januar 2001.
Ja. Das bringt uns zu einem interessanten Thema, nämlich, also da haben wir schon eine Station jetzt übersprungen, nämlich Rutherford Lab, wo du deinen ersten Postdoc hattest,
glaube ich. Genau, richtig.
Und das bringt uns zu dem Thema, dass man ja als Physiker doch immer wieder den Ort wechselt, weil man typischerweise 2-3 Jahre Postdoc-Stellen hat, bevor man eventuell was Längerfristiges kriegt. Und das ist halt, wenn man Familie hat, bei mir war das irgendwie nie der Fall, weil ich Also hatte zu der Postdoc-Zeit keine Familie, deswegen war das irgendwie, für mich war das eher so ein, ja, wie sagt man, so ein, wie so ein Handwerksbursche, der durch die Welt zieht und sich mal hier und mal da anguckt. Aber wenn man Familie hat, dann stelle ich mir das schwieriger vor.
Ja, das stimmt. Also, wie du sagst, ne, eine Station haben wir übersprungen. Ich war dann nach meiner Promotion, die ja in Mainz war, offiziell tatsächlich noch 2 Jahre Postdoc am DESI.
Ah ja, stimmt. Mhm.
Und habe da auch diese Quarkoniumphysik weitergemacht. Damals wurde das auch am DESI gemessen. Das war so eine spannende Sache. Das wollte ich unbedingt. Also ich wollte unbedingt noch weiter auf dem Gebiet arbeiten am DESI. Das hat prima geklappt. War da eben 2 Jahre Postdoc. Und dann gab es auch so eine Frage, wie es weitergeht mit der Karriere. Und ne, es ist ja nie so klar, ob das mit der akademischen Laufbahn so funktioniert. Viele von den Leuten, die damals auch promoviert haben mit mir am DESI zusammen, sind dann in die Industrie gewechselt, in die Beratung, in die Banken. Und für mich war es nicht so klar, also versuche ich das jetzt durchzuziehen oder suche ich mir was anderes. Das war so zu der Zeit, als ich drüber nachgedacht habe, beziehungsweise auch wir, weil damals kannte ich meine jetzige Frau schon. Wir haben in Hamburg zusammen gewohnt und dann war für mich die Überlegung, okay, wenn ich nochmal eine Postdoc-Stelle mache, dann gehe ich ins Ausland. Das hatte ich irgendwie auch noch nicht gemacht und
macht auch Sinn, ne,
dachte, das ist irgendwie spannend und habe dann das Angebot eben aus Rutherford Lab bekommen. Damals war mein Chef Herbie Treiner, mit dem ich immer noch gut befreundet bin. Und
er war damals da.
Er war damals da als junger Staff in der Gruppe und mit anderen Leuten, die auch immer noch sehr aktiv sind im Feld, auch Postdocs, die damals da waren. Ben Allenach habe ich damals kennengelernt und viele Leute, die von dort aus dann auch eine gute Karriere gemacht haben. Es war eine sehr produktive, angenehme Gruppe. Also es war wirklich für mich fantastisch, dass ich da hingegangen bin. Und war eben gedacht, gucken wir mal, wie das jetzt läuft in den 2 Jahren. Und ich habe, als ich am Rutherford war, dann das Angebot für eine permanente Stelle, also so ein Assistant Professorship in Edinburgh bekommen.
Okay.
Das war sozusagen dann so eine Karriereentscheidung. Ich war inzwischen durch noch ein Jahr im CERN, weil ich mich parallel auf ein CERN Fellowship und auf diese Lectureships beworben hatte. Und das war dann auch eine gemeinsame Entscheidung. Was machen wir als Familie sozusagen? Gehen wir da nach Schottland und lassen uns da nieder, zumindest für eine gewisse Zeit. Das hat also gut geklappt irgendwie. Ich habe dann eben vergleichsweise früh diese permanente Stelle bekommen und wir sind dann mit unserer ersten Tochter als 3 Monate altem Baby, also ich bin von Oxford, sind wir dann zusammen nach Genf und für ein Jahr war ich am CERN und dann von dort sind wir nach Edinburgh gegangen und haben da ja schon längere Zeit gelebt.
Ja, ich wollte gerade sagen, du warst da einige Jahre.
Ja, oder? 5 Jahre waren wir.
5 Jahre. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und kommen dann gleich wieder. Gut, wir sind zurück bei unserem Podcast mit Michael Krämer heute. Wir haben schon über einen guten Teil der Laufbahn gesprochen. PhD in Mainz, dann sozusagen offiziell in Mainz, aber physikalisch am DESI, ne, in Hamburg. Auch erster Postdoc, dann am DESI, dann ans Rutherford Lab bei Oxford. Und zwischendrin warst du am CERN ein Jahr. Das ist ja für uns irgendwie immer sozusagen in
genau.
Der Theorie ist das irgendwie was sehr Wichtiges, dass man.
Ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt. Kann das sein? Irgendwie habe ich
hatten keinen Überlapp, glaube ich.
Nee, aber irgendwie.
Was? Ich weiß es nicht mehr, wo wir uns das erste
Mal getroffen haben. Weiß ich auch nicht mehr.
Keine Ahnung.
Ja, weiß ich auch nicht mehr.
Okay. Ja, und dann die erste permanente Stelle in Edinburgh. Das ist ja in England so ein bisschen vielleicht ein besseres System. Bitte?
Schottland.
Entschuldigung. Ich spule zurück, das schneiden wir raus. Ja, ist in England ein bisschen ein anderes System, dass man schon auf einer relativ frühen Karrierephase irgendwie auf einem relativ niedrigeren, also auf nicht, sagen wir so, dass die Professur nicht die einzige permanente Stelle ist, die man kriegen kann, sondern dass man eben als Lecturer angestellt werden kann, dann wird man zum Reader befördert eventuell.
Genau.
Und
Ist ein viel besseres System, finde ich.
ja.
Fand ich damals, finde ich immer noch.
Ja, ist ein gutes System,
Ja, also
leider.
ich, das kann ich ja vielleicht auch noch loswerden jetzt, ne? Weil ich bin da hingekommen als ziemlich junger Mensch irgendwie, wie du sagst, nicht auf eine Professur, sondern ein Lectureship. Aber diese Hierarchie, die man an den deutschen Unis ja manchmal hat, die gab es da auch nicht wirklich. Die Leute haben dich wirklich sehr gut aufgenommen, gut integriert. Und wenn du dich engagiert hast im Department, ne, du hast gute Lehre gemacht, du hast dich in der Verwaltung engagiert, hast weiter gute Forschung gemacht, ja, dann wurde das auch gewürdigt. Ne? Dann wurde man befördert, hat dann eine gute Anerkennung bekommen. Also ich fand das System wirklich gut.
Also wenn man schon
Ja,
davon
jetzt
spricht,
fangen wir damit
dann
schon an.
kann ich jetzt auch
Ja.
ein bisschen was anbringen. Ich war sozusagen, man bewirbt sich ja auf irgendwie permanente Stellen, längerfristige Stellen. Und da ist es mir auch immer aufgefallen, dass wenn ich in England eingeladen war, hatte ich immer so den Eindruck, die bemühen sich um einen. Die möchten, dass du kommst.
Ja.
Ja, die machen Werbung für sich. In Deutschland war das oft so, da kommt man hin mehr so als Bittsteller. Du kannst ja froh sein, wenn wir dich
Ja,
einstellen.
das
Das
stimmt.
fand ich
Die
irgendwie deutlich viel angenehmer da
Attitude
hinten.
ist eine andere.
Ja,
Also man bemüht sich und man kriegt positives Feedback.
ja.
Und wenn man da ist, wie gesagt, dann wird man wirklich super gut in die Gruppe integriert. Und ja, also kann ich nur Positives von sagen.
Gut, gehen wir weiter. Ja, das war dann Edinburgh. Und ach ja, da kann man noch zum Hicks kann man noch was sagen, weil du sagst sozusagen, Hicks wäre mein Ding. Für mich bist du schon auch sehr viel Hicks. Also da gibt es ja zum Beispiel auch das berühmte Papier zu den elektroschwachen Korrekturen. Cicciolini, Dittmeier, Krämer. Noch jemand? Weiß ich nicht.
War da nicht Thomas Binot noch drauf?
Nee,
Nee.
das
Mit
glaube ich
Thomas habe
nicht.
ich später was anderes in der Richtung
Ja.
gemacht. Nee, es war wahrscheinlich mit Stefan. Und Cicciolini war ein Doktorand.
Ja,
Ja.
und das ist schon erstaunlich, weil diese elektroschwachen Korrekturen, das Papier ist von 2003, ist
Ja.
über 20 Jahre alt
Ja.
und das ist heute noch der Stand,
Ein
was die Elektro
Klassiker.
das ist ein Klassiker und das
Das
ist heute noch der Stand.
habe ich ja von Stefan Dittmeier gelernt, diese elektroschwachen Korrekturen. Also wie rechne ich sehr kompliziert eine Null aus? Nee, das war für mich Neues tatsächlich. Ne? Ich hatte früher viel QCD gemacht, nicht so viel Erfahrung mit elektroschwachen
Ja.
Korrekturen und Stefan hatte sehr viel Erfahrung mit elektroschwachen Korrekturen. Und so haben wir dann uns irgendwie zusammengetan. Und ja, das stimmt. Ja, es ist schön, dass das ein Klassiker ist.
Ja, erstaunlich, aber es ist halt einfach auch so, diese Korrekturen sind schwierig.
Ja.
Wenn man sozusagen jetzt auf Zwei-Loop oder sowas gehen würde,
Ja,
ist schon sehr, sehr schwierig und wahrscheinlich einfach sehr, sehr klein.
genau,
Und
ja.
deswegen ist das einfach
Es
heute noch das Ding.
okay.
Während, ja.
Ah, schön.
Und ja, wo auch was Hicks angeht, wo wir uns ja doch wirklich auch relativ regelmäßig getroffen haben, zumindest sozusagen während einer gewissen Phase, waren diese Santander Hicks Days. Ne? Da waren wir eigentlich jedes Jahr vom Sven Heinemeier organisiert.
Stimmt.
Und da gibt es ja das berühmte Papier zum Santander-Matching.
Auch ein Klassiker, oder?
Ganz genau,
Ja.
das nicht publiziert ist, aber über 200 Zitate
Ja, lustig.
hat.
Tatsächlich so viel.
Ja.
Ja, mit Markus Schumacher.
Ja. Ganz genau, mit dem
Ne?
Experimentator.
Da haben wir uns tatsächlich so forschungsmäßig auch getroffen, ne? Also über die Higgs- und Bequark-Geschichte.
Absolut,
Ja,
ja.
Associated Higgs Bottom Production haben wir so von unterschiedlichen, kann man sagen, ne? Von unterschiedlichen Richtungen sind wir das irgendwie angegangen und ja.
Ja, das war ein sehr schnell geschriebenes Papier, das aber einen Impact hatte.
Ja, stimmt.
Ne? Was du auch gemacht hast, also sozusagen jetzt sozusagen von der Hadronphysik, dann J-Psi, das gebundene Quarkzustände, also auch so Hadronphysik im weitesten Sinne, Higgs-Physik. Dann hast du diese Rechnung zur Supersymmetrie gemacht in der sozusagen Hochphase der Supersymmetrie, wo alle gedacht haben, alles klar, der LHC fängt an zu laufen und wir werden Supersymmetrie entdecken. Und da hast du wichtige Rechnungen dazu gemacht. Stop-Produktion, Giorginos, Neutralinos. Also, ja.
Ja, das war so ein ganzes Programm, das wir da abgearbeitet haben, sehr systematisch. Ne? Alle möglichen Endzustände mit QCD-Korrekturen versehen und dann später noch resümiert. Ja, das war damals, wie du sagst, alle haben damit gerechnet, dass man Supersymmetrie oder etwas Ähnliches findet. Und ne, wenn man das dann findet, braucht man diese präzisen Theorievorhersagen, um was zu lernen. Und das war für uns damals die Motivation, das zu machen. Und natürlich auch schon so ein bisschen, wie das oft so ist, man hat irgendwie eine Technologie an der Hand, die man vielleicht im Standardmodellprozess erprobt und erlernt hat. Und man sucht ja dann auch oft nach Anwendungen. Wo kann ich das dann jetzt irgendwie weiter umsetzen? Und dann kommt man schnell vom Standardmodell zum MSSM, das ja auch eine renommierbare Theorie ist. Ne? Man kann man einfach solche Rechnungen nicht leicht, aber so zumindest mit den etablierten Methoden dann auch angehen.
Und das war damals einfach wirklich ein sehr, sehr populäres Modell. Also da kommt auch der Name Benacker, taucht dann da plötzlich auf. Wie kam es zu der Verbindung
Wim
Benacker?
Benacker war, kenne ich auch vom DESI, war Postdoc damals, auch in der Gruppe von
Okay.
Peter, war dann bei TTQ Higgs dabei
Okay, stimmt ja.
und auch bei den SUSI-Arbeiten. Bei den ersten SUSI-Arbeiten war ich gar nicht dabei. Das war Benacker, Spira, Zervas, Doktorand Ronald Höpker. Tillmann Plehn hat dann SUSI-Sachen gemacht. Ich bin dazugekommen. Mit Wim hatten wir also eine sehr lange Verbindung, die wir dann wieder aufgegriffen haben mit diesen Resumationsarbeiten, die wir später dann zusammen gemacht haben. Mit Erik Lahn dann, den ich auch schon sehr lange kenne. Das hat sich dann ergeben, aber die Verbindung ist schon, gibt schon sehr lange.
Also kommt übers Desi dann praktisch.
Genau.
Okay. Ja, und in Susi dann so, wann hat es angefangen? Anfang der 2000er, denke ich mal, oder
Ja.
ja, Anfang 2000er, diese Susi-Fits-Sachen.
Stimmt, Susi Fitz habe ich dann gemacht. Das tatsächlich ist interessant. Eigentlich habe ich angefangen, als ich hier nach Aachen kam. Habe dann damals auch wieder enger mit Herbie Dreiner gearbeitet, der damals dann auch schon in Bonn war. Und wir haben auch hier mit Studenten auch wieder erstmal diese Präzisionsrechnungen zu SUSI-Modellen gemacht und haben dann von dort versucht zu verstehen, wie kann ich jetzt SUSI-Parameter bestimmen, wenn ich mal so eine Messung gemacht habe und die Präzisionsrechnung dazu. Und so bin ich dann in diese globalen SUSI-Fits gekommen. Das war damals schon eine etablierte Geschichte mit Klaus Desch, Philipp Bechtle in Bonn, Peter Wienemann. Die hatten das schon für E-Plus- und Minus-Collider aufgesetzt und dann haben wir das Programm auch für die LHC-Physik sozusagen erweitert und haben dann eine Zeit lang diese ja, Fits gemacht. Das war auch spannend, aber auch natürlich immer noch mit der Idee, also irgendwann jetzt in den nächsten Jahren findet der LHC Supersymmetrie und ne, wenn ich ein Signal habe, wie kann ich das mit den anderen Dingen kombinieren, mit Dark Matter, mit anderen Inputs, Precision Measurements und das macht man dann im Rahmen von Global Fit. Und damals waren wir alle noch, glaube ich, sehr optimistisch, dass wir diese Sachen aufsetzen, um dann wirklich bei einer Entdeckung was zu lernen über die Modelle.
Am Anfang, ja.
Am
Und
Anfang.
dann gibt es dieses Papier mit dem schönen Titel Killing the CMSSM Softly, wo dann die ersten LHC-Daten einfließen.
Ja. Genau, wir hatten damals schon angefangen zu überlegen, was passiert dann, wenn jetzt der LHC, das hast du vorhin schon gesagt, man dachte, der LHC wird angeschaltet und peng, kommen die ersten SUSI-Ereignisse einem ins Gesicht gesprungen. Und wir haben damals überlegt, naja, okay, stell dir mal vor, man macht das an. Damals war ja noch 7 TeV, die Center of Mass Energy. Man macht das an, man nimmt 2 Jahre Daten, man findet nichts. Was würde das bedeuten? Da haben wir schon angefangen, in diese Richtung zu arbeiten. Wir haben noch so ein kleines Paper, erinnere ich noch, What if the LHC doesn't find super samples? Ich weiß nicht, hat er irgendwie so einen Titel. Das war so ein kurzes Papier in diese Richtung. Und dann haben wir nach einiger Zeit auch für uns überlegt, wo wollen wir denn jetzt hin mit diesem Projekt? Mhm. Und man kann natürlich sagen, wir machen das Modell noch ein bisschen komplexer. Man fügt vielleicht noch weitere Parameter dazu und kann dann so die Constraints ein bisschen aufweichen und so. Aber das fand ich nicht irgendwie so interessant. Und auch, ich glaube, wir in Fitino waren irgendwie der Meinung, das ist ein bisschen, ich spreche jetzt nur für mich, aber ich hatte den Eindruck, das haben alle irgendwie ein bisschen so empfunden. Das hat sich so ein bisschen totgelaufen, weil natürlich, wie du ja weißt, Supersymmetrie kann ich immer ein bisschen schwerer machen, da passiert nichts Böses. Ja? Also ich kann das einfach so immer weiter schieben, gerade hinter die Grenze. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was kann ich denn machen, quantitativ, um wirklich mal zu sagen, das ist jetzt kein gutes Modell mehr. Und dann haben wir uns angefangen, mit diesen P-Values zu beschäftigen und ist das Modell immer noch attraktiv, statistisch attraktiv und so. Das war auch nochmal ganz spannend von der statistischen Analyse her, aber irgendwie war das für mich dann auch ein bisschen ausgereizt, weil das Modell ist ja nicht tot zu kriegen, sondern es ist irgendwann einfach nicht mehr spannend, damit zu arbeiten, ne? Weil passiert nichts mehr.
Ja, insbesondere, weil dann eben die Teilchen so schwer werden, dass man sie nie produzieren
könnte. Genau, ja. Kannst du immer sagen, ja, es könnte ja jetzt noch 5 TeV weiter, könnte es ja jetzt sein, aber ja, könnte, aber könnte auch nicht, ja.
Wir haben da jetzt einen Sprung gemacht, das Papier, das Killing the CMSSM Softly war 2015, aber angefangen haben dieses Susie Fitz, wie schon gesagt, so Anfang, Mitte der Nullerjahre, 2000er Jahre. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, du hast damit angefangen, als du hier nach Aachen kamst. Und ja, also sozusagen, du hattest eine permanente Stelle in Edinburgh und dann bist du hier nach Aachen gekommen, 2004.
Richtig, ja, genau.
Und also ich meine, du hättest auch in Edinburgh bleiben
können. Ja, hätte ich, hätten wir. Haben wir auch lange überlegt. War dann, also wir wollten da nicht notwendigerweise weg. Aber ich glaube, für mich war schon auch dann immer die Idee, so eine attraktive Professur in Deutschland zu bekommen, eine spannende. Aachen ist ja eine gute Uni, super gutes Umfeld. Das war so schon eine attraktive Stelle, fand ich, für mich. Und wir haben dann natürlich auch überlegt, machen wir das privat, macht das Sinn für uns, aber ein Punkt, zumindest in meiner Erinnerung, war auch, dass wir natürlich, wenn wir in Edinburgh sind, schon auch ein bisschen weiter weg sind von der Familie, also meiner Familie, Familie meiner Frau, die kommt aus Spanien. Das war immer super umständlich, da hinzukommen, ne? Also musstest immer fliegen, also sehr kompliziert. Und wir hatten auch so ein bisschen das Gefühl, wenn wir irgendwo in Europa wieder uns etablieren, dann ist es auch ein bisschen einfacher, den Kontakt zur Familie zu halten. Und die Kinder waren gerade in einem Alter, wo das noch ganz gut geklappt hat. Die waren also so vor der Grundschule noch, also die älteren Kinder. Und da dachten wir irgendwie, entweder wir machen das jetzt, oder wenn das nicht klappt, dann würden wir längerfristig auch in Edinburgh bleiben. Und ich habe wirklich gar keinen, also ich, das war eine schöne Zeit und wir hätten da auch länger bleiben können. Also,
ja. Gut, also vielleicht dann doch nochmal auch fachlich die nächsten Schritte. 2015 ist das erste Papier, das ich gesehen habe, wo Dark Matter im Titel vorkommt. Also da hast du dann nochmal so einen Schwenk gemacht, genau. Richtung dunkle Materie.
Ja, richtig. Also kam ich eigentlich ja doch auch über die Supersymmetrie hin. Das ist ja naheliegend. Das war immer eine der großen Motivationsargumentationen. Ne? Supersymmetrie hat einen dunklen Dark Matter-Kandidaten. Automatisch, wenn du auch diese Susie Fitz machst, beschäftigst du dich mit Dark Matter-Pheno. Und ich fand auch das Thema Astroteilchenphysik eigentlich immer spannend und habe dann über diese Dark Matter-Schiene mich so ein bisschen mit auch Astroteilchenphysik beschäftigt. Das ist richtig, ja.
Und
Genau.
irgendwie habe ich den Eindruck, dieses Dark Matter wiederum hat dich dann so ein bisschen ins Machine Learning reingebracht, oder?
Ja, das stimmt. Also sehr konkret tatsächlich ein Papier, das wir hier geschrieben haben, gar nicht so lange her. Mit Felix Kallhöfer damals und dem Elias Bernreuther, unserem Doktoranden und anderen, wo wir so ein konkretes Dark Matter Modell angeschaut haben. Dark Sectors, also so eine Art QCD, aber im Verborgenen. Und wir wollten verstehen, ob man so ein Modell, also die Idee zu diesen Modellen gibt es schon sehr lange. Wir wollten einfach schauen, ob man das wirklich so konkret formulieren kann, dass man alle Cosmo-Bounds und Indirect Detection und Direct Detection Bounds erfüllt und trotzdem noch eine spannende LHC-Phänomenologie findet. Ne? Und das haben wir in diesem Paper gemacht, das hat auch viel Spaß gemacht. Und wir haben dann gemerkt, dass wir LHC-Phänomenologie für diese Modelle gemacht haben. Da werden so Jets erzeugt. Die nennt man Semi-Visible Jets, weil das ist so eine Mischung aus unsichtbaren Dark Matter-Teilchen und sichtbaren QCD-Teilchen. Also das sehen sehr ähnlich aus wie QCD-Jets. Und wir haben gemerkt, dass die Standardsuchen, LHC-Suchen, gar nicht so sensitiv auf diese Art von neuer Physik sind. Und daraus haben wir dann sozusagen zwei Sachen gemacht. Wir haben einmal gesagt, das könnte man vielleicht mit Machine Learning besser machen. Also dieses Jet-Tagging war damals ganz, ganz neu. Also Top-Tagging mit Machine Learning, das ist damals gerade so entstanden und Leute haben angefangen, sich da intensiv mit zu beschäftigen. Das war eine Richtung. Die andere Richtung war Long-Lived Particles. Damit haben wir auch ein bisschen gearbeitet. Das habe ich dann nicht mehr sehr intensiv weiterverfolgt. Aber mit dem Machine Learning haben wir uns dann beschäftigt und versucht, so einen Machine Learning-Algorithmus zu finden, mit dem man diese Semi-Visible Jets von QCD-Jets trennen kann. Das war mein Einstieg in die Machine Learning-Welt. Und eigentlich, was mich so motiviert und immer noch motiviert, Machine Learning zu machen, oder eine der Motivationen ist tatsächlich Suche nach neuer Physik. Das war immer ein Thema für mich und jetzt, wo man eben die speziellen Modelle, die wir uns überlegt haben oder mit denen wir gearbeitet haben, jetzt nicht findet, ist halt die Frage, wie kann man das Modell unabhängig machen? Und da gibt es ja, weißt du ja, gibt es unterschiedliche Sachen. Ich kann Standard Model Precision machen, ich kann EFTs machen oder ich versuche eben mit Machine Learning einfach ungewöhnliche Signaturen aus den Daten rauszuholen. Und das ist immer noch einer der Antriebsfedern für das, was wir im Machine Learning hier machen.
So Data Mining.
Data Mining, genau. Genau, also mit Anomaly Detection ist immer so eine von wichtigen Themen, die wir jetzt hier in meiner Gruppe noch bearbeiten. Und das kommt davon, dieser Suche nach neuen Physik, die mich schon immer irgendwie auch fasziniert hat und gereizt hat. Und das ist jetzt ein neues Tool, um das zu machen.
Vielleicht sprechen wir später noch mal ein bisschen über Machine Learning. Wieder zurück zur Laufbahn. 2004 bist du hier nach Aachen gekommen
Ja.
und dann warst du hier bis 2013 C3-Professor. Ne?
Ja.
Der Institutsleiter war damals noch der Martin Benecke und der ist dann nach München gegangen und damit war diese Stelle frei.
Ja.
Und dann hast du dich auf diese Stelle beworben, ich auch und dich haben sie genommen.
Ja, komisch,
Ja,
Mensch.
seltsam, weiß ich auch nicht warum.
Also, das war eine Zeit, wo ich mich tatsächlich auch auf einige Stellen beworben habe. Und hatte dann das Glück, dass diese Stelle hier frei wurde, weil Martin Benecke, wie du sagtest, ne, nach München gewechselt, Lehrstuhl wurde frei und ich habe dann das Angebot bekommen und das auch sehr gerne natürlich angenommen. Das war eine interessante Phase, weil da sehr viel auch passiert ist hier im Department. Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, aber da gab es viele Änderungen auch im Lehrstuhl, im Institut, neue Themen wie Kosmologie und Astroteilchenphysik. Also das war eine sehr spannende Zeit und ich glaube, wir haben uns da eigentlich eine gute Richtung entwickelt. Und es ist natürlich sehr schön, dass du jetzt auch hier bist.
Ja, ich bin dann ja 2015 gekommen. Ich war damals, als diese Stelle frei war, noch in Wuppertal.
Richtig.
Und 2015 wurde ich dann dein Nachfolger, glaube ich.
Ich glaube, ja, genau, du bist mein Nachfolger, ja.
Und jetzt sind wir beide hier.
Ja.
Ja, ja, ich denke auch, es ist sehr, sehr dynamisch hier und einfach viel los in Aachen. Ich finde das schon interessant, also sozusagen wirklich, also ich habe den Eindruck, dein Hauptbeschäftigungsgebiet tatsächlich ist jetzt das Machine Learning.
Das stimmt.
Und das passt natürlich, also sozusagen noch irgendwie, ja, es passt natürlich jetzt in die Zeit so ein bisschen, weil vor einer Woche oder zwei Wochen oder was der Nobelpreis an Machine Learning vergeben wurde. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir müssen jetzt da nicht allzu viel drüber sprechen, weil der Plan wäre, dass wir noch einen anderen Podcast machen, eventuell noch mit anderen Leuten dazu und das so ein bisschen diskutieren, wie fließt die Physik da ein, wie fließt Machine Learning in Physik ein und so weiter.
Ja, das ist ein spannendes, aber größeres Thema, ne?
Ja.
Aber gerne mal.
Aber also sozusagen, du machst es ja auch in unterschiedlichen Facetten. Ne?
Ja.
Also einerseits Anwendung in die Physik, andererseits aber auch tatsächlich so Grundlagen.
Genau, also das ist also auch, was ich spannend an dem Thema finde, weil es eben sehr viele Facetten hat. Also der Einstieg war ja diese, wie kann ich Machine Learning nutzen, um nach neuer Physik am LHC zu suchen. Ich habe auch Machine Learning Methoden in der Astroteilchenphysik benutzt und dann eben auch angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich neuronale Netze insbesondere theoretisch beschreiben. Das, weißt du, machen wir hier zusammen mit dem Moritz Elias, der das schon länger macht. Und da nutzen wir eben die Methoden der theoretischen Physik, also Feldtheorie-Methoden, um zu berechnen, wie sich neuronale Netze verhalten in Abhängigkeit von den Parametern, in Abhängigkeit von der Datenstruktur, von der Netzwerkstruktur. Das finde ich spannend, weil zum einen sind das ja auch so komplexe Systeme, da passieren viele interessante Dinge, also Phasenübergänge und solche Dinge, die ich auch gar nicht gut kenne. Das ist für mich auch häufig Neuland und auch eine Herausforderung, weil ich wenig Intuition habe für statistische Physik, muss ich sehr vieles noch nachlesen und mir erklären lassen, aber finde ich es auch sehr spannend. Das ist so ein einfach neues Gebiet der theoretischen Physik. Dann natürlich würde man gerne verstehen, wie diese Netzwerke funktionieren, einfach auch aus der Perspektive der Anwendung. Also welche Architektur muss ich nehmen, für welches Problem, ist ja wirklich viel Probiererei. Und wenn man da ein bisschen besser versteht, warum manche Netzwerke einfach eine bessere Generalisierungseigenschaften haben oder für welche Datenstrukturen man welche Netzwerke benutzen sollte, dann fände ich das sehr spannend für uns als Anwender in der Teilchenphysik. Und tatsächlich finde ich auch spannend, dass diese neuronalen Netzwerke ja schon auch ein bisschen versuchen, das abzubilden, was im Gehirn passiert. Mhm. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber ich bin ja regelmäßig in Jülich auch zu Gast in einem Institut dort, wo solche Themen auch diskutiert werden und wo man versucht, eben Neurowissenschaften zu machen. Und das finde ich extrem spannend.
Mhm.
Ja. Und tatsächlich finde ich auch dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, neuronale Netze, finde ich, hat auch spannende philosophische Aspekte.
Okay.
Da bin ich auch interessiert und offen. Und tatsächlich haben wir auch dazu ein Philosophie-Paper aus unserer alten Philosophie-Arbeitsgruppe, ist da eins entstanden. Also ich finde, es gibt einfach sehr viele Facetten dieses Themas, die interessant sind.
Ja, ist auch ein Thema, das die Studierenden sehr attraktiv finden, merkt man sozusagen. Du hast eine große Gruppe, die, wenn wir Masterarbeiten ausschreiben und anbieten, da gibt es einfach eine sehr große Resonanz und ein sehr großes Interesse, ist völlig klar.
Ja.
Gut, ich würde sagen, wir machen nochmal eine kurze Pause und kommen dann nochmal zurück. So, wir sind zurück bei unserem Podcast mit Michael Krämer. Wir haben jetzt die Laufbahn mehr oder weniger im Detail besprochen, auch wirklich ein sehr, sehr breites fachliches Spektrum. Und da habe ich noch gar nicht alles angesprochen. Simplified Models haben wir nicht angesprochen. Noch irgendwas hatte ich vergessen, aber Resumation haben wir kurz besprochen. Recasting. Aber gut, das soll es jetzt mal gewesen sein. Fürs Fachliche jetzt. Es bleibt ein bisschen fachlich, aber es geht weg von der Physik. Und zwar kommen wir zur Philosophie, haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Und zwar kennen wir uns natürlich auch aus einer Zusammenarbeit in einem Projekt zusammen mit Philosophen und oder Philosophinnen und Historikern, Wissenschaftshistorikern, das viele Jahre lief, wo ich erst in Wuppertal eingebunden war und wir das dann so ein bisschen erweitert haben und ich mit den Leuten gesprochen habe. Ich war damals der einzige theoretische Physiker und ich habe gesagt, das wäre irgendwie vielleicht ganz gut, nochmal irgendwie ein bisschen Verstärkung zu haben. Und da bist du mir eingefallen. Und ich wusste damals gar nicht, dass du irgendwie mit dem Gedanken
Ah,
damals gespielt hast, Philosophie zu studieren.
ja.
Aber du warst sofort aufgeschlossen
Ja.
und das war eigentlich auch ein ganz gutes.
Das war total schön.
Ja.
Also ich weiß, du hast mir davon mal erzählt. Ich denke jetzt immer, wir haben uns da am CERN getroffen, aber wahrscheinlich ist irgendwie, wir haben uns irgendwo getroffen, du hast mir das erzählt. Und da hast du wirklich offene Türen eingerannt, ne? Weil ich, also das Interesse an der Philosophie ist dann, also das Interesse ist nicht verflacht, aber ich habe nach meiner Promotion dann wirklich einfach nur Physik gemacht und nichts mehr mit Philosophie. Und ich fand das sehr spannend, was ihr damals schon in Wuppertal aufgebaut habt. Das war ja der Kern der Gruppe, ne? Ist ja in Wuppertal entstanden. Und ich weiß nicht, du hast mich da mal mitgenommen zu so einem Meeting. Und ich fand das sehr spannend. Ich fand es war eine sehr konstruktive, angenehme Atmosphäre. Also mich hat das total fasziniert und viel Spaß gemacht und bin dann auch sehr gerne intensiver eingestiegen. Ne? Wir haben ja dann eine Forschungsgruppe aufgezogen und wirklich viele Jahre da auch intensiv dran gearbeitet. Du noch mehr als ich, würde ich sagen, aber wir haben beide da auch
Also die
viel Zeit
Forschungsgruppe.
investiert. Ne?
Forschungsgruppe lief ja 8 Jahre
Ja.
und ich hatte davor, glaube ich, noch 4 Jahre, also insgesamt war ich 12 Jahre.
Ja.
Ich fand das auch eine sehr spannende Erfahrung. Ich finde, also bei den Physikern ist das ja immer, unter Physikern gibt es fast nur Schwarz-Weiß sozusagen. Es gibt solche Physiker oder Physikerinnen, die sagen, wieso brauchen wir die Philosophie?
Ja.
Und es gibt Leute, die sagen, das finde ich super spannend. Das
Ja.
finde ich total wichtig. Und manchmal so ein bisschen schwierig, mit wem man sich unterhält. Und die meisten Physiker fragen einen, wofür? Ja, sozusagen, wofür brauche ich das?
Ja, für mich war das immer so eher einfach aus meinem Interesse an Philosophie heraus. Das ist ja auch ein Thema, wo wir jetzt als Physiker auch wirklich was beitragen können.
Ja.
Ne? Weil wir in der Diskussion mit Philosophen und Historikern, Soziologen erklären, was wir machen, wie wir das machen und aus dem Dialog dann irgendwas Neues entsteht.
Das stimmt, das war für mich auch immer ein Antrieb. Sozusagen die Philosophen und Soziologen hatten wir ja auch dabei, so ein bisschen mit Informationen füttern, ein bisschen mehr den besseren Einblick geben, wie die Physik funktioniert. Ja.
Weil wir ja schon auch gerade die Teilchenphysik ist ja schon auch ein ziemlich spezielles Gebiet, wo man auch nicht so einfach einsteigen kann. Selbst wenn man einen Physik-Hintergrund hat, ist es ja, ne, irgendwie der Formalismus in der theoretischen Teilchenphysik, Quantenfeldtheorie ist ja nicht etwas, das jeder im Studium schon gelernt hat. Also ich glaube, da ist dann auch unser Input sehr hilfreich für die Philosophie und die Geschichtswissenschaften und so weiter. Und so kann man sich ja dann auch, du hast ja auch wirklich Philosophie-Paper geschrieben, mit wirklichen philosophischen Fragestellungen, aber ich finde, so kommt man da ganz gut rein als, sagen wir mal, Quereinsteiger.
Das stimmt, ja.
Ja, weil man kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, ich schreibe jetzt irgendwie einen wissenschaftlichen Artikel zur Ontologie. Das ist ja völlig absurd, das kann man ja nicht machen.
Allgemein ist es aber, das gilt nicht nur für die
Nee,
Philosophie, auch
das
wenn
gilt
man in der
allgemein.
Physik ist,
Ja,
ne, muss man
klar.
immer sich irgendwo
Genau, du kannst
dranhängen.
nicht einfach sagen, ich mache das jetzt mal
Ne?
von scratch, sondern du guckst, wo kann ich mich andocken mit meiner Expertise, wo kann ich was beitragen, wo finde ich Leute,
Ja.
die x```![      ====      ====                                                                                                    ││　     ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││př```││││││││││││ genau. die mit mir zusammen dann was Neues machen.
Ja. Ja. Ich fand es auch spannend, eben die Erfahrung, wie arbeitet sozusagen eine andere Gruppe von Wissenschaftlern, mhm. also wie arbeiten die Philosophen, wie funktioniert bei denen das Publikationswesen?
Ja, ja, es ist ja eine andere Kultur, ne? Die Wissenschaft ganz anders.
Beispielsweise Promotion. Ich war bei einer Promotion mit dabei, mhm. nur als Zuhörer. Und da gab es dann, jetzt, bei uns läuft es halt so ab, es gibt eine halbe Stunde Vortrag und dann nochmal eine Stunde Fragen und dann ist die Sache durch. Da ist es so, dass schon erstens dieser Vortrag länger ist, aber dann werden Fragen gestellt und diese Fragen, also da war ein Prüfer und der hat für die Frage Minimum 5 Minuten gesprochen.
Ja.
Also der hat erstmal das Ganze zusammengefasst und dann nochmal in seinen eigenen, es war wirklich unglaublich. Ja. Und diese Prüfung hat, glaube ich, 2 Stunden gedauert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, okay, jetzt mal off the record. Ich war ja auch schon hier in Sitzungen von anderen Fakultäten und geisteswissenschaftlichen Fakultäten. Und dann ist es genau wie du sagst, da will jemand was sagen und dann stehen die Leute auf und fangen an. Und da weißt du schon, das wird jetzt eine 5-minütige Rede. Und dann muss jeder mal was sagen und da wird unheimlich viel geredet.
Wahnsinn.
Das gibt's doch nicht.
Es ist eine andere Kultur.
Ist eine andere Kultur. Gehört dazu, ist auch interessant, aber es ist erstmal sehr ungewohnt für uns, wo wir eher so, weiß ich nicht, nicht wortkarg sind, aber ne, es ist halt irgendwie, man führt das nicht so weit aus, wenn man irgendwo was beitragen will.
Gut, das war das Thema Philosophie.
Ja.
Lassen wir es mal dabei. Mhm. Ich wollte noch so ein paar andere Kleinigkeiten ansprechen. Vielleicht nicht Kleinigkeiten, aber sozusagen, ich weiß auch, dass du neben der Physik noch andere Dinge relativ, sagen wir mal, intensiv und ernsthaft vielleicht auch betreibst bzw. betrieben hast. Also ich weiß, dass du Fußballtorwart warst?
Ja, ganz früher. Ja, das war meine Hauptbeschäftigung.
Und wie lange?
Ich habe, glaube ich, aufgehört mit 21 oder 22.
Oh, wow.
Ja.
Okay.
Ja. Also ich habe sehr viel Fußball gespielt als Kind.
Okay.
Ich habe Fußball gespielt, ja. Das.
Und warst du im CERN in der Dittmeierschen Fußballmannschaft?
Oder? Ich höre mal, ich habe im CERN in der Theoriemannschaft gespielt und das war eine legendäre Mannschaft. Stefan war dabei, Adrian Siegner war dabei. Da gab es ein paar echte Cracks. Wir haben auch mal ein Spiel gewonnen.
Okay.
Da bilde ich mir zumindest ein. Das habe ich so abgespeichert. Die CERN-Theorie-Mannschaft hat mal irgendwo ein Spiel gewonnen beim Fußballturnier. Immerhin. Ja, aber das war schon lange nach meiner aktiven Zeit. Also ich habe sehr intensiv gespielt, so als Jugendlicher und so in der und dann so mit Anfang 20 habe ich dann aufgehört.
Okay. Und du spielst, weiß ich nicht, spielst du noch Tennis?
Ja, ja. So, aber das habe ich spät angefangen und
Und Schlagzeug.
Stimmt, ja.
Das machst du aber jetzt noch.
Ja, das mache ich jetzt noch, genau. Ich habe auch als Kind habe ich das gelernt, auch eher zufällig, weil ich konnte sonst kein Instrument und wir wollten so eine Band gründen. Und bei uns im Speicher stand noch so ein altes Schlagzeug und dann war klar, ich setze mich ans Schlagzeug und habe dann ein bisschen Unterricht genommen und habe dann in der Schülerband gespielt, später so in so einer Jazzband und habe das aber auch so dann tatsächlich irgendwann aufgehört, weil ich auch viel umgezogen bin, haben wir vorher schon gesagt, ne? Dann ist Schlagzeug auch kein gutes Instrument. Also da musst du schon viel investieren, um Proberaum zu finden, dann wieder eine Band zu finden und so. Ich habe das dann wirklich sein lassen und erst ja hier in Aachen vor relativ kurzer Zeit wieder angefangen. Ich habe so eine Jazzband mit anderen Professoren aus der Informatik und der Mathematik und wir proben regelmäßig und treten auch immer mal wieder hier an der Hochschule auf.
Okay.
So bei Abschlussfeiern oder Tag der Informatik. Und
du hast mir mal gesagt, wie er heißt.
Ja, das ist ja eine ganz gute Frage. Wir hießen früher Changing Moods.
Okay.
Aber jetzt haben wir einen neuen Namen, beziehungsweise wir haben noch keinen neuen Namen und wir haben, was ist heute Dienstag? Morgen haben wir wieder Probe und da wird eine wichtige Entscheidung gefällt, nämlich wie ist der neue Bandname?
Na gut.
Und sobald wir den haben, können wir das noch nachtragen hier. Also wir hießen früher Changing Moods, aber...
Changing Names jetzt.
Changing Names, ja genau. Also ja. Wir suchen noch nach einem knackigen Namen für eine Jazz-Kombo.
Ne? Wir sind gespannt.
Ja.
Gut. Typischerweise frage ich, also wir sind wirklich jetzt schon sehr nah am Ende. Typischerweise frage ich immer, gibt es so was in deiner Karriere, wieder, wirklich wieder auf Physik bezogen, worauf du besonders stolz bist? Also vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, weil du so ein breites Spektrum
hast. Ja, das ist so, genau. Also es gibt jetzt nicht so, also wir haben schon ein paar Sachen erwähnt. Ich denke, ich fand diese ganz frühen Arbeiten, die ich noch als junger Diplomant gemacht habe, gut. Und dann gab es immer mal so wichtige Arbeiten zwischendurch, TTQ-Higgs hast du schon erwähnt und andere. Aber tatsächlich würde ich eher denken, was ich versucht habe und was mir manchmal besser, manchmal nicht so gut gelungen ist, ist auch immer wieder neue Themen anzustoßen. Mhm. Und das ist ja auch manchmal frustrierend, ne? Weil du bist neu in einem Gebiet, niemand weiß, was du machst, du hast immer noch keinen guten Überblick, fehlt noch ein bisschen die Intuition. Also es ist schon mühsam, da immer reinzukommen. Aber mit so ein paar Themen ist mir das ganz gut gelungen. Also das finde ich so im Rückblick etwas, wo ich sagen kann, ja, das finde ich ganz gut, dass ich das versucht habe.
Das kann man definitiv so sagen, würde ich sagen, ja. Gut, ich glaube, wir haben wirklich einen guten Einblick in deine Karriere gekriegt. Ich sage nochmal danke, dass du da mitgemacht hast. Ich finde es sehr spannend und ich hoffe, dass jemand, der sich diesen Podcast anhört, das auch findet. Dann würde ich sagen, vielen Dank und...
Ja, danke. Danke dir für das angenehme, nette Gespräch. Hat mich gefreut.
Gut, tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über den Sonderforschungsbereich Transregio 257, P-Cubed H, Particle Physics Phenomenology after the Higgs Discovery.